Wir haben das Thema gehört, Bibel oder Evolution, Wort Gottes oder Entwicklungslehre. Mit dem Thema ist schon ausgesagt, eines schließt das andere völlig aus. Wissen wir schon Bescheid. Möchten aber das Wort Gottes selber hören. Lehre der Evolution, Entwicklungslehre auf Deutsch. Lehrt irgendwann vor unzähligen Jahren, war eine Urzelle da und aus dieser hat sich alles, was heute existiert und geschieht, langsam stufenlos in sie aus sich selbst entwickelt. Aus dieser Urzelle ist seit etwa 20 Jahren dann ein Urknall geworden. Evolution, wenn ich dieses Fremdwort nicht gleich finde, jeweils, Entwicklungslehre ist ja Deutsch, dann habe ich, wie man sagt, als Brücke oder, ja, gut, das Wort Revolution zur Verfügung. Warum sage ich das überhaupt? Der bibelgläubige und bibelfeste gegründete Christ kann nur als Revolutionär gegen die Evolution antreten. 100%. Ein Lehrsatz Darwins, schon macht seine Lehre, seine Darstellungen zunichte. Wir können gleich staunen, in welch einfacher Weise. Treffendes Beispiel gleichzeitig, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Unglaublich. Aber leider wahr. Ich habe das gelesen als Ausspruch von Darwin. Er nimmt als einen der vielen Vergleiche, um seine Theorie zu stützen, unter anderem den, naja, sehen wir einen gewöhnlichen Baum, da sind Wurzeln verborgen, klein, fangen mit nichts, fangen die an, und dann kommt in sich, tritt in sich den Stamm, und dann kommen die Äste und dann die Zweige, also alles verzweigt sich. Und da ist doch eine Entwicklung von unten, von fast nichts, bis zu einem ganzen Baum. Ich hoffe, ich sei jetzt nicht der Einzige, der schon ein wenig lächelt. Kürzlich hat jemand, ein Biologe, ausgerechnet, als er sich an diesen von Darwin gegründeten Vergleich, den einen, gehalten und dann als Baum ausgerechnet einen Tannenbaum gewählt. Warum ich sage, ausgerechnet Tannenbaum, werden wir gleich merken. Er hat dargestellt, also hier Wurzeln, Stamm, Zweige, die sich Äste zuerst und dann Zweige und dann immer kleiner. Also das entwickelt sich dann zu einem ganzen Baum. Er hat gesagt, also hier unten, das sind die Urzellen und dann die Erweiterung, Verbindungen von Zellen und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. So. Bis zuletzt der Mensch da war. So. Und der Mensch war dann da oben ungefähr die Spitze vom Tannenbaum. So, und jetzt, worin liegt nun der vernichtende Beweis? Nach der Entwicklungslehre mit diesem Tannenbaum bleiben wir dabei. Ne? Da hängt an jedem Zweig, an einem Zweig hängt eine Maus, am anderen Zweig hängt eine Kartoffel und am anderen Ende, an jedem Ende eines Zweiges hängt was ganz anderes, nicht? Großartig, liebe Geschwister, warum? Da sind Sie zu Narren geworden. Liebe Geschwister, das ist nur bei einem Christbaum der Fall. An einem Ast hängt eine rote Kugel, am anderen eine blaue und da hängt eine Schokolade und dort hängt weiß was. Nur bei einem Christbaum. Und wie ist da möglich, dass an jedem Zweigende was anderes hängt? Ja, dass ausgerechnet der fromme Christ das selber manipulieren muss, dass so was Dummes oder Blödes zustande kommt. Das ist der Vergleich von Darwin selbst gewählt. Und seinen Schülern. Wir könnten eigentlich schon Schluss machen mit etwas Gescheiteres ansehen in unserer Bibel, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Unter den Vertretern dieser Entwicklungslehre gibt es wieder ganz verschiedene Richtungen. Uns interessieren im Moment nur zwei. Die einen konsequenterweise sagen, hat sich alles aus sich selbst entwickelt, ein Herrgott gibt es nicht, ein Schöpfer gibt es nicht. Das ist eine große Gruppe. Jetzt kommt eine andere Gruppe. Sagen doch, ich glaube an Gott, vielleicht sogar an Christus, als Schöpfer. So. Aber in welcher Weise ist jetzt die zweite Gruppe derer gläubigen Christen, die Entwicklungslehre weitgehend als richtig anerkennen? Die betreffenden Vertreter dieser Einstellung merken vielleicht gar nicht, dass sie diesem Schöpfer vorschreiben, wie er die Dinge alle geschaffen hat. Dann hat der Schöpfer im Jahr Millionen, Billionen einfach das alles nacheinander aus sich entwickeln lassen, also als Schöpfer, der das alles so geordnet hat. Was sagt jetzt Bruder Muhl zu der Situation? Ich kann nicht anderes als sagen, diejenigen, die sagen, es gibt keinen Gott, das hat alles sich von selbst aus sich entwickelt, die sind eiskalt. Und ich hoffe, wir hier Anwesenden seien glühend heiß in der Liebe unseres Gottes und der Treue zu seinem Wort, allem zu glauben, was geschrieben steht, und nicht lau. Die Geschwister, die da halb und halb machen, die sind in der Frage lau. Und was die Schrift dazu sagt, ist klar. Also wir merken, es geht heute Abend hart auf hart. Klar und klar. Und deutlich. Versuche gemacht werden. Sie ist schon in guter Meinung. Die Aussprüche Gottes in unserer Bibel mit den Lehren der Entwicklung zu versöhnen, gegenseitig. Wollen wir uns ganz neu aus unserem Gotteswort uns längst bekannte Grundsätze ansehen, indem wir wieder einmal Römer 1 aufschlagen, kennen wir ja längst. X-mal gelesen und doch nicht gelesen, wie man lesen soll. Römer 1, von Vers 18 an. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, lesen wir hier besser, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit handhaben, vergewaltigen, die sagen, was Wahrheit ist, und den Namen des Christus und den Namen Gottes in einer Weise manipulieren damit, sodass gerade hier, um die geht es gerade hier, die Gottes Zorn treffen wird. Also das sind ungefähr wie falsche 5-Mark-Stücke, die zu 999% dem echten Stück gleich sind. Nur mit einem Promille ist Falsches dran. Was ist dieses falsche Stück wert in Wirklichkeit? Nicht nur nichts wert, sondern eine ganz täuschende, eine Wahrheit des Echten nachgemacht, nicht? Nur in einem Promille, ist falsch. Reicht das eine Promille? Das reicht schon. Vers 19, weil das von Gott Wissbare, nicht Erkennbare, weil das von Gott Kennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine äonische Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung des Kosmos an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut, also mit Sinnen wahrnehmbar, auch für den Menschen, der die Existenz Gottes ablehnt. Ist es ihm gegeben, hat Gott es so geordnet, dass er mit seinen fünf Sinnen sehen kann, feststellen kann, wahrnehmen kann, fühlen, tasten, hören kann. Summe dieser Fähigkeiten heißt, das nächste Wort, auf dass sie ohne Entschuldigung seien, in der Frage, ja, wie soll ich wissen, ob es einen Gott gibt oder nicht? Da gibt es keine Entschuldigung. Petrus schreibt er da ausgezeichnet treffend, denn diesen Menschen ist es nach ihrem eigenen Willen verborgen, wie die Dinge wirklich sind. Also die wollen die göttliche Wahrheit und die Existenz Gottes nicht wahrhaben. Die wollen die Wahrheit nicht wissen, weil die für sie ihnen, weil sie ihnen nicht passt und ihnen nicht in ihren Kram passt. In ihre Allüren, in ihre Gedankengänge und in ihre Weisheit und in ihren Verstand und in ihre Vernunft passt das alles nicht, was da mit dem Gott da sein soll. Damit sie, alles das wird geschaut in der Schöpfung, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kennen, um Gott wissen, da gibt es keine Entschuldigung. Sogar weil sie Gott kennen, ihn weder als Gott verherrlichen, noch, wir sagen, das Geringste entsprechend tun, ihm Dank darbringen. Sind sie ohne Entschuldigung, weil sie Gott kennen, ihn weder verherrlichen noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen sind sie in Torheit gefallen. Ah, da liegt jetzt eine zentrale Aussage. Haben wir hier einmal gelernt, oder gibt es sogar ein Büchlein, die Entwürfe des Herzens? Dass das Sache des Menschen sei, da drin kann ich schalten und ihr alle auch, wie ihr wollt. Ihr könnt zu irgendetwas, das an euch, an uns herankommt, nein, kommt nicht in Frage, oh doch, das will ich so haben, das will ich so haben, und wenn es so kommt, mache ich so, und wenn es anders kommt, so, und wenn der das hat, habe ich dann so. Und da drin kann ich sogar was tun. In den Herrn, in meinem Herzen, kann ich da sogar die Ehe brechen. Ist dann vor Gott die Ehe gebrochen bei mir? Da sie in ihren Überlegungen, das ist ihre Sache, deshalb sind sie ohne Entschuldigung, da sie in ihren Überlegungen in Torheit verfielen. Sprung zu Vers 28. Und gleich wie sie es nicht für gut fanden, und jetzt Gott, von dem sie wissen, dass es ihnen geoffenbart hat, diesen Gott in Erkenntnis zu haben, also sich mit diesem Gott versuchen in Verbindung zu bringen, nach ihm zu fragen, ihn zu suchen, sich ihm unterzuordnen. Was? Die Herren haben es einfach nicht für gut gefunden. Also ich staune, wie großzügig unser Gott ist. Der lässt seine Geschöpfe es für gut finden oder nicht für gut finden, ihn, den Gott, dem sie alles zu verdanken haben, in Erkenntnis vor.
Großartigen Gott habt ihr.
Ist gut, wenn wir uns auch hier schon gerade ein Stück abschneiden von dieser Weite seines Herzens und der Größe seiner Gedanken. Ich darf hier wiederholen, primitive Aussage. Aufgrund der einfachen Frage des Paulus wieder. Denn was bist du, o Mensch, oder was hast du, o Mensch, das dir nicht gegeben ist? Der Erfinder hat ja nur gefunden, was schon längst da war. Kriegt er. Und dass er auf die Suche gehen konnte, forschen konnte und dann etwas finden konnte, sage ich, hat er sich auch nicht gestohlen. Ist ihm auch noch gegeben, geschenkt. Was bleibt an Ehre bei den Menschen übrig? Null. Wie Jesus empfiehlt, wer mir nachfolgen will, erstens, wer nehme sein Kreuz auf sich, und zweitens, oder ist sogar das Erste, der verleugne sich selbst. Also jetzt dürfen wir auf einmal lügen, nicht? Der verleugne sich selbst, was heißt das? Der sage, Herr Gott, ich von mir aus bin wie viel? Was habe ich dir zu bringen? Wo du mir Dank sagen müsstest? Nicht. Nicht. Ich bin nichts. Schreibt Paulus so? Ja, das ist der letzte Weisheitsspruch seiner Aussagen in dieser Richtung. Er ist der letzte der Apostel, dann der geringste der Heiligen und dann endlich hat er eingesehen, ich bin nichts. Und der Entdecker, der hat ja nur die Decke weggenommen, dann war etwas da, was auch schon längst da war. Und dass er die Decke wegnehmen konnte, hat er sich auch nicht gestohlen. Was bleibt dem Entdecker für Ehre? Auch nicht. Das sind doch primitivste Binsenwahrheiten. Aber da wir so vernünftig sind, so geschult und so gelehrt und belehrt und so klug, dass sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Das war Römer 1 und jetzt kommt 1. Korinther 1. Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten. Also, Gott anerkennt, es gibt eine kosmische, geschöpfliche Weisheit. Warum hat Gott entschlossen, diese Weisheit der Weisen in dieser Welt zu vernichten? Die ihnen gegebene kosmische, weltliche, geschöpfliche Weisheit von ihnen gehandhabt wurde, als hätten die Zuhörer eines Professors den Herrn Professor zu verdanken, was der da erzählt an Weisheit und Wundern in der Schöpfung. Hochmut kommt vor dem Fall. wenn wunderbarste Gaben des Schöpfers an seine Geschöpfe dazu missbraucht werden, um nun mit diesen Gaben sich selber zu verherrlichen. Und der Schöpfer verschwindet im Hintergrund. Deshalb. Ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich hinwegtun. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Schulstreiter dieses Zeitalters? Na bitte. Ist nicht ausgerechnet dieses Zeitalter, besonders jetzt am Ende dieses Zeitalters, an dem wir uns befinden, dazu angetan, dass Schulweisheiten hier die Ehre haben und das Ansehen haben, die Höhe haben und der ganzen Menschheit, die jetzt gebildet ist und geschult ist und möglichst hochgeschult ist und so weiter und so weiter. Die sind maßgebend und die entscheiden, was richtig ist und was nicht richtig ist, ob es einen Gott gibt oder nicht und so weiter und so weiter. Und wenn es schon einen Gott gibt, dann bitte so, wie wir es jetzt verstehen und wie es in Wirklichkeit sei. Schulstreiter. Genau in dieser Frage Entwicklungstheorie, Evolution, gibt es da Schulstreiter? In allen denkbaren möglichen Varianten. Und jetzt haben wir nur ein ganz einfaches Wort Jesu, uns in Erinnerung rufen zu lassen. Da bin ich kürzlich, als ich beim Lesen auf dieses Wort gestoßen bin, erschrocken. Was? So sagst du, Herr. Das Wort heißt, was hoch ist vor den Menschen, sind die Hochschulen hoch vor den Menschen. Sagt ja schon der Name. Was hoch ist vor den Menschen, ist ein Gräuel vor Gott. Oh. Das ist ein klarer Ausspruch. Da gibt es gerade von der Hoheit unserer Menschheit heute nicht eine Revolution gegenüber einem solchen Wort. Was will der Jude vor 2000 Jahren sagen da? Der hat uns überhaupt nichts mehr zu sagen. Was hat er gesagt? Was hoch ist vor den Menschen, ist ein Gräuel vor Gott. Weil wir gar nicht mehr merken, wie schief wir gewickelt und verdorben wir sind. Ich habe gesagt, wir. Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit, also ihre Weisheit, Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Liebe Geschwister, da vorn steht einer, der gar nicht Theologie studiert hat, der mit Reisschiene und Winkel und Reisbrett sein Brot verdient hat. Jetzt steht der da vorn Und erhebt den Anspruch, was ich euch jetzt sage, ist Wort Gottes. Ist allein Gottes. So eine Frechheit, so eine Anmaßung von so einem, der überhaupt nicht von Theologie versteht. Keine einzige theologische Stunde als Schüler erlebt hat. Das haben natürlich vor 2000 Jahren die Fischer vom See Genezareth alle gehabt, nicht? Theologischen Unterricht, aber wirklich theologischen Unterricht. Von wem? Ja. Genau von dem, der gesagt hat, alles was hoch ist vor Menschen, ist ein Gräuel vor Gott. Das ist eine Funktion des Ärgernisses der frommen Juden, nur eine Funktion, dieses Wort. Was hoch ist vor Menschen, ist ein Gräuel vor Gott. Ärgernis des Kreuzes bei den Juden und bei den Griechen, Torheit. Weil ja sowohl Juden Zeichen fordern, als auch Griechen Weisheit suchen. Wir aber predigen Christum als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis, den Nationen eine Torheit. Und dann kommt das Wunderbare, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt, des Kosmos, hat Gott auserwählt. Auf dass er die Weisen in dieser Welt zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt hat Gott auserwählt. Und das Verachtete hat Gott auserwählt. Und das, was nicht ist, hat Gott auserwählt, um das, was etwas ist, zunichte zu machen. Was sind das für Worte? Ist jemand da, der sich schon ein bisschen geärgert hat bei dem, was ich gesagt habe, was ich ausgesprochen habe? Wäre ganz normal. Wäre ganz normal. Alle 12 Jünger haben sich gründlich geärgert an Worten Jesu. Wer nicht isst mein Fleisch und nicht trinkt mein Blut, 5-mal wiederholt Jesus das, dann merkt er, meine 12 Jünger ärgern sich an diesen Worten. Seine Erklärung und Antwort ist dann entsprechend wunderbar für jeden ähnlichen Fall in unserem Gotteswort. Auch wenn ich von Fleisch und Blut spreche, auch dann sind meine Worte Geist und Leben. Das Fleisch nützt nichts und das Blut selber auch nichts. Oh, liebe Geschwister, habe ich schon wieder was gesagt? Nein, das hat der Herr Jesus gesagt. Ich darf gleich das Geistliche sagen, ganz klar. Die ganze Schrift Alten Testamentes erklärt, sein Blut von jedem Opfertier, sein Blut, das ist seine Seele. Und das Blut Jesu ist der Geheimcode, damit die Gottesgegner sich mal richtig ärgern können, nicht nur die Jünger. Ne? An Worten Jesu hat ein Theologe richtig gesagt und geschrieben, also richtig nach seiner Weisheit. Mit einer solchen Schlachthaustheorie mache ich nicht mit. Mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Ja, der hat es mal buchstäblich genommen. Ne? Aber ein Theologe sollte doch das geistlich beurteilen können. Aha. Sein Blut, das ist seine Seele. Er hat seine Seele ausgeschüttet, wohin? Als Lösegeld in den Tod, dessen Gewalt der Satan hatte. Als Lösegeld. Und dann war vorher mit einem Schwur festgelegt, wenn die Seele des Heiligen Gottes in der Gewalt Satans ist, im Totenreich, im Sheol, dann sind alle Seelen, die bis jetzt dem Sheol verfallen waren, frei. Der ganzen Schöpfung. Aha. Jetzt langsam gewaltig. Und sein Fleisch ist nicht anders geistlicherweise als die Gottgestalt, die er hatte, die er ausziehen ließ. Wozu? Ja, warum hat er seine Seele ausgeschüttet? Wir sollen ja sein Blut trinken. Was heißt das also? Seine ausgeschüttete Seele ist auch noch zu was da? Dass wir sie nehmen können. Und dann sind wir ein Herz und eine Seele, weil wir alle der Seele des Christus teilhaftig geworden sind. Hierher zurück. Sein Fleisch nicht geringer als seine Gottgestalt. Denn die Summe der Fleischorgane ergeben die Gestalt des Menschen. Und er hielt es nicht wie ein Raub fest, in Gott gleich Gestalt Gottes zu sein. Also ließ er seine herrliche, unendliche Gottgestalt auch zuerst ausziehen. Gleichzeitig ist natürlich die ganze Gottesfülle in ihm ausgeschüttet worden. Kann jeder von uns ein Stück von seiner Gottgestalt nehmen, und dann sind wir gar nicht mehr groß verwundert, wenn wir, wer weiß wie bald, was unseren Leib der Niedrigkeit jetzt betrifft, in die Gleichförmigkeit seines Herrlichkeitsleibes verwandelt sein werden. Und ich empfehle jedem heute Abend, ja, in dieser Stunde, es nehmt im Glauben von dieser ausgezogenen Gleich Gottesgestalt Jesus, des Sohnes Gottes, und bringt fleißig seine Seele. Und das gibt Kraft, Kraft, Kraft. Ihr merkt da, der 83-Jährige davon, das ist jetzt nicht seine Kraft, dass er dastehen kann. Alles andere. Bei mir wäre schon mit 20 Jahren ausgewesen, wenn es auf mein Kräftchen angekommen wäre. Also, hier weiter. Kapitel 2. Wissen wir, dass er mit den Korinthern deshalb nicht anders reden konnte, als nur Christus, den als gekreuzigt verkündet? Welche nach den ersten Versen von Kapitel 3, 1. Korinther 3, noch Unmündige sind, sei in Christo, die nur Milch ertragen können, genießen können und nicht feste Speise. Deshalb, und dann kommen die gewaltigen Worte, wir reden aber Weisheit Gottes. Nicht Weisheit dieses Kosmos und der Fürsten dieses Kosmos, dieser Welt, sondern wir reden Weisheit Gottes in einem Geheimnis, die verborgene Weisheit Gottes. Und dann entsprechend, ganz praktisch, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen ist. Das hat Gott uns geoffenbart. Wer sind die uns? Na ja, die ganz Dummen, die diesen Herrn Jesus von Herzen lieb haben. Die ihn lieb haben, denen hat er das geoffenbart. Uns aber, die wir ihn lieben, hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Und dieser Geist erforscht wie viele Dinge? Alle Dinge, sogar die Tiefen der Gottheit. haben jetzt die Frage durch die Schrift beantworten lassen. Wie beurteilt die Bibel das Wissen des Kosmos und der Verstand der gefallenen Menschen? Denn Petrus Wort, in welchem er von Spöttern redet zur Zeit des Endes dieses Zeitalters, sie Spötter anerkennen tatsächlich einen Schöpfer. Denn sie sagen, verkündigen nach Grundsätzen ihrer Weisheit, so wie wir heute die Dinge kennen, die Naturgesetze und mit denen wir ja manipulieren können und unsere Forschungsarbeiten bewiesen werden, dass die Stimmen, was wir da erforscht und berechnet haben, allzu sehr stimmen, nicht? Atombiologie und wie das unheimliche, wunderbare Ding heißen mag. So wie wir diese Gesetze kennen und damit umgehen und die Beweise bringen, dass es so ist, wie wir erforscht haben und wie wir bezeugen und wie wir schreiben. So waren die Dinge von Anfang der Schöpfung an. Und diese Spötter legen den Anfang der Schöpfung auch nur auf 4000 Jahre vor Christus oder sowas. Bei ihnen ist die Anfang, diejenigen, die einen Schöpfer anerkennen, Gott als Schöpfer anerkennen noch, ne? Verlegen nun den Anfang der Schöpfung wie weit zurück? Ja, Millionen, ja, Billionen. Und so war es während ja, Millionen, Billionen, wie es heute ist. Und jetzt, denn nach ihrem eigenen Willen ist es ihnen verborgen, wie es in Wirklichkeit ist. In einer Schrift eines Evolutionärs klar zum Ausdruck gebracht, für uns gibt es weder Universalkatastrophen, also Katastrophen in Bezug auf eine ganze Schöpfung, und gibt es keine globalen Katastrophen. Also es gibt keine Sintflut, die die ganze Erdoberfläche so bedeckte, dass die höchsten Berggipfel so und so tief unter Wasser standen. Aller Berggipfel, die unter allen Himmeln sind. Welcher Berggipfel auf unserer Erde ist nicht unter dem Himmel schon alleine? Standen die was? Ja. Aber warum darf es hier bei dieser Lehre keine Katastrophen geben? Dann wäre ja die langsame, stufenlose Entwicklung. Schweiß auf der Stirn gab es erst nach dem Fall. Was hatten sie tun bei der Pflege des Gartens mit Ausraufen von Disteln und Dornen? Gab es auch nicht. Schweiß stellt das dar, getrennt, abgeschnitten vom Zustrom des Lebens Gottes, des Herrn, beginnen sich Giftstoffe zu bilden. Und die Barmherzigkeit Gottes hat es geschenkt, dass das ausgeschieden werden kann. Und was unsere übrigen Ausscheidungen betrifft, das war im Paradies auch nicht mehr. Wenn Gott uns einmal die Herrlichkeitsgestalt, Leib, Seele, Geist des ersten Menschen vor dem Fall zeigen wird, werden wir staunen. dann werden wir staunen. Wann gibt es einen Regenbogen? Ausgerechnet im Anschluss an die globale Katastrophe der Sintflut erst. Warum? Erstens, vom Fall der ersten Menschen bis zur Sintflut hat es nie geregnet. Nur Dünste, also wie in einem Treibhaus ungefähr so. War alles. Und die Wasser, die nun reichten, die höchsten Berggipfel unter Wasser zu setzen, erstens brachen alle Grundwasser der Tiefe hervor an die Oberfläche. Erstens. Zweitens öffnete Gott die Schleusen der Himmel. Da hast du oben auch Wasserstoff und Sauerstoff. Und das prasselte auf die Erde herunter. Und drittens regnete es noch 40 Tage und 40 Nächte. Das war aber das war noch der Tropfen in den Rhein, nicht wahr? Was unsere Wolken noch geliefert haben. Aha. Jetzt erst war Regenbogen möglich. Ne? Tröpfchen schwebend, Regentröpfchen schwebend in der Luft. Von der Sonne beleuchten. Die werfen das Sonnenlicht, dem sie ausgesetzt sind, so zurück, dass das Herrlichkeitsgeheimnis im Sonnenlicht offenbart wird. Eine Buntfarbigkeit, die gar nicht genügend beschrieben werden kann. Adolf Heller und ich hatten gelegentlich Streit. Ihr wisst schon, worin der bestand. Jeder von uns wollte der noch größere Tropf sein. Warum sage ich das jetzt? Also da vorne ist so ein Tropf. Fällt auf den auch ein Sonnenstrahl von unserer Sonne Jesus Christus. Ja. Kann er so einen Tropf brauchen wie den da vorne, nicht? Um die buntfarbige Weisheit unseres Gottes verstrahlen zu lassen. Seht mal, so lebendig, so herrlich, so gewaltig sind wir gesegnet in jeder geistlichen Segnung, indem wir allen glauben, was geschrieben steht, jedes Jota und jedes Pünktchen daneben, in den Grundtexten Hebräisch und Griechisch. Warum so lange Zeitperioden sind da bei dieser Lehre vorhanden? Ich darf einmal, ich hoffe, ein wenig liebevoll, das möchte ich ja alles bezeugen, etwas liebevoll boshaft sein, indem ich sage, ja, wenn sich das alles begonnen hat zu entwickeln vor so und so vielen Millionen, Billionen Jahren und ich das so lehren würde, dann bin ich ja vollständig gesichert, dass meine Lehre geprüft werden kann. Da kann nur weiter theoretisiert werden. In meinem Gedankengang, den ich da so weit zurückverlegt habe. Ja. Zuerst war also nichts da oder fast nichts und dann so und so und so und so. Eine Kartoffel, dann eine Maus daraus, aus der Maus noch etwas Schönes und so weiter und so weiter. Ja. Zweitletztes Wesen der Affe und dann höchste Stufe eines Affen, der Mensch. Etliche haben das doch etwas anstößig gefunden, dieser Theoretiker, und sagen, nein, der Mensch hat sich nicht aus dem Affen entwickelt, sondern aus einem Wesen, das vor dem Affen da war, Ja, was heißt das auf Deutsch? Also ist der Mensch noch weniger wert, als von einem Affen entwickelt worden zu sein. Also es wird immer schlauer, immer weiser. Jetzt kommt aber das Gewaltige, dass diese Jahrmillionen zunichte machen. Wir dürfen unseren wunderbaren Gott auch in der Hinsicht kennen, dass er geruht oder nicht anders kann, als der Gott aller Gnade und der Vater der Barmherzigkeit, der uns tröstet mit jedem Trost. Nicht anders kann, als genau die Zeiten, in denen seine Geschöpfe schwerste Leiden durchmachen müssen. Nehmen wir die große Drangsal. Nehmen wir irgend solche schwersten Gerichtszeiten. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Vielleicht gibt es nächsten den Dritten. Dass er was macht? Dass möglichst lang hinauszieht, diese Quälerei? Nein, kürzt er da ab. Die Tage der Rache Gottes gingen 2000 Jahre. Dann würde was übrig bleiben in der ganzen Schöpfung Gottes? Nichts. Kein Fleisch, kein Material mehr. Kann Gott dazu sehen? Ja, wieso kommen überhaupt solche Projekte, solche Gerichte unheimlich in Frage? Kommen die etwa aus dem Herzen unseres Gottes? Alles Anträge heiliger Engel, die Gott angehört hat und nur für gut gefunden hat, in abgekürzter Zeit, um ihretwillen, um ihm mal ihre Weisheit zu genehmigen, aus eigener Gott, haben sie die Anträge gestellt. Also dieser Menschheit, dieser frechen Kerle da, dem muss mal mit Fraktur begegnet werden, die Meinung gezeigt werden. So, sagt Gott, gut, meine Herren. Einverstanden, aber bitte nicht 2000 Jahre, sondern zweimal dreieinhalb Jahre. Die 2000 Jahre abgekürzt auf fast null, nicht? 7 Jahre verglichen mit 2000 Jahren. Und für uns, für die gegenwärtige Zeit, und ich sage, gerade wenn es einen dritten Weltkrieg gäbe, bitte, hat Gott unserem Apostel Paulus ein Wort gegeben in Römer 9. Gott macht eine abgekürzte Gerichtsabrechnung heute. Das ist unser Gott. Er kann nicht zuschauen, auch nur 100 Jahre lang, wie eine Menschheit, was jetzt große Drangsal, wie lange geht denn die eine große Drangsal? 3,5 Jahre. Wie eines seiner Geschöpfe immer das Stärkere, das Schwächere umbringt und das Größere und das Kleinere frisst, nach Entwicklung, nach Entwicklungslehre ist ja so, weil alle vom Vorhergehenden abstammen, frisst immer der Spätere seine Vorfahren. Weil da kommt man nicht gleich nach, was ich sage. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Schöpfungsbericht, da fehlt nicht eines, was existiert. Beweis haben wir früher gebracht, aber jetzt. Nicht nur heißt schon bei den Pflanzen, unser erstes Geschöpf, was, ein jedes hat Gott geschaffen nach seiner Art. Also das Huhn hat er als Huhn geschaffen, und die Eidechse als Eidechse und die Kartoffel als Kartoffel und so weiter und so weiter und so weiter. Geht tatsächlich weiter. Wie alle die Vögel nach ihrer Art, alle die Fische nach ihrer Art, alle Tiere nach ihrer Art und alle Menschen nach ihrer Art. Jetzt eine Frage, so blöd und einfach wie sie ist, großartig. Ja, ich muss wieder lauter sprechen, dass alle verstehen. Eine blöde Frage, einfach und ebenso großartig, nämlich: Was war denn zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Kann man verschiedener Meinung sein? Nein. Wer das Wort Gottes liest und anerkennt und kennt, der weiß was. Jetzt kommt das Zweite. Nicht nur hat Gott jedes Geschöpf in seiner Art, Eigenart geschaffen, sondern zweitens, bei den Pflanzen auch schon beginnend, jede Pflanze in ihrer Art, und zweitens, samentragend, steht so geschrieben. Gilt das auch für Fische und Vögel und Tiere und Menschen? Aha. Also was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Ist das klar? Ja. Man spricht gerne von einem dummen Huhn, nicht? Und merkt selber nichts. Dann ist dafür. Wir alle waren nicht nur besser als alle anderen, nicht wahr, sondern wir waren die Elendesten. Die Elendesten. Samen tragen. Aha. Es kommt ein weiterer Vergleich von Darwin. Übrigens, Darwin hat dann bezeugt, ja, meine Lehre braucht gar nicht die Existenz eines Gottes auszuschalten. Schön von ihm, nicht? Dass er das auch noch gesagt hat. Braucht nicht die Existenz eines Gottes auszuschalten. Aber wie heißt der zweite Teil von dieser schönen Aussage? Aber er, dieser Gott, hätte gut, sich nach meiner Lehre zu richten und die anzuerkennen. Sonst hat das bei mir verspielt. Leis, ja, Froschleis. Nach kurzer Zeit kappeln da so kleine Dinger, Wesen herum. Ganz was anderes als Leis, ne? Kaulquappen. Und wieder nach kurzer Zeit keine Kaulquappen mehr da, sondern Frösche. Das seht ihr doch. Leis, was ganz Eigenartiges, so eben so keimmäßig. Und dann schon etwas Lebendigeres und dann ein fertiges Wesen. Ne? Beweis für die Echtheit der Entwicklungstheorie. Verblüffend. Falsches Fünf-Mark-Stück. Verblüffend falsch. Ja? Mit viel Wahrheiten, da sind 999% Wahrheiten, stimmt. Nur was ist, stimmt dann wieder nicht? Ja, wer hat denn den Laich gelegt da ins Wasser? Eine Maus? Ah nein, das ist schon zu viel. Was könnte da in Frage kommen? Ja, irgend sowas. Ne? Entwicklung, ja, im Rahmen der Schöpfungsordnung Gottes, ein jedes nach seiner Art. Samen tragen. Weil ja Gott wollte, dass nicht nur ein Mensch bleibt, sondern dass aus diesem Menschenschoß heraus viele Menschen kommen werden. Aha. Da haben wir gleich noch etwas. Samen tragen, die ganze Menschheit bis heute und alle, die noch kommen, die waren samenmäßig schon in den Lenden Adams des ersten Menschen. Und Belehrung durch die Schrift unseres Gottes und den Heiligen Geist geht noch hervor, Weil wir, die ganze Menschheit, dort samenmäßig schon in den Lenden Adams waren. Nicht? Ich war in den Lenden meines Vaters. Mein Vater war in den Lenden meines Großvaters. Und so geht es weiter bis Adam. Von uns allen. Stimmt's? Ja, ja. Ich darf die übrigen Schriftstellen nicht nennen, nur das eine, auf das eine aufmerksam machen. Wir waren nicht nur alle keimmäßig in den Lenden Adams, als er auf die Stimme Evas hörte, oh, probier doch von der Frucht dieses Baumes auf. Ich habe schon gegessen. Wir waren nicht nur in den Lenden Adams, sondern die Schrift sagt, auch wir alle haben samenmäßig in den Lenden Adams von der Frucht gegessen, wir alle. Ja, wo steht das geschrieben? Levi war noch in den Lenden Abrahams, seines Großvaters oder was von Urgroßvaters, ne? Als Abraham von Melchisedek gesegnet wurde. Ohne Zweifel wird das Geringere vom Größeren gesegnet, also Melchisedek ist größer als Abraham. Und Abraham gab dem Melchisedek dann Zehnten von allem, was von seinem Riesenbesitz, nicht? Und jetzt, da Levi damals, da hat er ja das Priestertum nach dem Gesetz betreut, da Levi damals schon in den Lenden Abrahams war, hat auch Levi dem Melchisedek den Zehnten gegeben. Stimmt das? Oh. Also, sind das Gedankengänge? Aber die passen nicht so ohne weiteres da rein. Die sind so wunderbar, so übertragen. Stimmt das Wort, Kurzwort des Paulus dann? Und durch den Fall, den Untreue des ersten Menschen, drang der Tod durch alle Menschen hindurch. Das gibt es. Im gleichen Augenblick. Damals war es schon geschehen. Nichts mehr zu machen. Aber jetzt kommt das Evangelium, von dem wir gesungen haben am Anfang. Gleich wie sie in Adam drin samenmäßig und alle gestorben sind, sind jetzt schon durch die Gnade Gottes aufgrund von Golgatha alle Menschen gerechtfertigt und gerettet und vollkommen gemacht. Habe ich wieder was gesagt? Entweder muss man einen solchen steinigen oder ich weiß nicht, was sonst machen. Ich bin 83 Jahre alt, also kommt nicht mehr raus drauf an. Habe 7 eigene Kinder und entsprechend viele Schwiegerkinder und 35 Enkel und 13 Urenkel. Also ist dem 83-jährigen Opa und Uropa gleichgültig, was jetzt dann kommt. Ich sage, ja, der Alte davon, der hat gut schwatzen vom Dritten Weltkrieg. Nein, gar nicht. Liebe Geschwister, in Freiburg ist mal Folgendes passiert, als ich bedient habe. Da habe ich eine Schwester gebeten, ich soll doch nicht so lange machen. Genügt doch eine Stunde, die meisten nach einer Stunde sind alle schon überfordert, oder die meisten, und dann hat doch gar keinen Wert mehr. Ungefähr so haben sie gesagt, gut, liebe Schwester, Freiburg, also heute Abend mache ich ziemlich genau nur eine Stunde. Nicht. Ja. Gut, nach ungefähr einer Stunde habe ich Schluss gemacht. Bruder Klein, der die Versammlung dort leitet, wurde dann von etlichen Geschwistern nachher gefragt, du, war Bruder Muhl heute nicht ganz wohl? Ja, warum? Warum? Weil er nur eine Stunde gemacht hat. Dann. Kurzfristigen Änderungen. Um des Falles, ich will gerade kurz machen, des ersten Geschöpfes Gottes willen. Schirmende Kerub, zum Satan durch Überheblichkeit des Herzens zum Satan geworden, ging die ganze erste Schöpfung der Gerichtskatastrophe entgegen. Und um des Falles des Menschen willen, den Gott zum Herrscher über alles übrige Werk gesetzt hat, ist noch einmal die ganze Schöpfung mit einem Fluch, mit einem Todesgift verseucht worden. Jede Schöpfung, alles, jedes Geschöpf. Was Dornen und Disteln bei den Pflanzen bedeuteten, das war bei den Mücken die Stechspitze und bei den Wespen und bei den Bienen. Dornen und Disteln sind die ersten Stacheldrahtverhaue. Versteht ihr mich? Auf allen Gebieten und was beim Menschen Schweißausdünstung war, Ausscheidung von weiß was für wohlriechenden Dingen. Das war bei den Pflanzen jetzt die Giftbeeren und alles Giftige, was in der Schöpfung erst zustande kam, wegen der Untreue dessen, den Gott zum Verwalter, zum Betreuer, der all der Dinge gemacht hat. Hat Gott etwa den Satan, seine Herrschaft als Gott für dieses ganze Zeitalter bis heute schon entzogen? Nein. Hat er ihn als Fürst dieses Kosmos des gegenwärtigen Weltalls schon entthront bis heute? Nein. So hat er auch den gefallenen Menschen, immer noch lässt er ihn herrschen über die Fische, über die Vögel und über alles. Und jetzt lässt er ihn noch in den Weltraum hineinsteigen. Genau wie die Schrift sagt. Über alle Götter sich erheben und wieder den Gott der Götter erstaunliches Reden und dann noch gelingen haben. Sind das Menschenworte? Aussprüche Gottes. Sonntagsschule. Liebe Kinder, wie war es denn im Paradies vor dem Fall? Hat da der Wolf auch schon das Lamm gefressen? Wie, liebe Kinder? Warum schüttelt ihr alle den Kopf? Das ist selbstverständlich. War da alles in Frieden beieinander? Wunderbar, glückselig. Fehlte es da an Farbenpracht? Gab es da nur graue Schmetterlinge? Gelbe Fische? Und so weiter. Und so weiter. Tierfriede war bis zur Sintflut noch. Anderthalb Jahrtausende nach dem Fall Adams lang. Und die anderthalb tausend Jahre war die ganze Menschheit, auch schon im gefallenen Zustand, waren alles Vegetarier. Da freuen sich unsere Vegetarier von uns. Da sehen wir jetzt, wie die Menschheit nochmal einen tiefen Fall getan hat. Erst nach der Sintflut hat Gott dem Menschen Fleischspeise zugeteilt. Wer wusste warum? Schöngeistige Menschen, die kein Fleisch essen, grundsätzlich nicht. Die sind fast der Natur der Sache nach ganz offen für schöngeistige Lehren. Wie man sich selber erlösen kann, und Golgatha ist so ein Geheimnis, also das erkennen wir wohl, aber der Golgatha muss so verstanden werden, wie wir es verstehen. Wer von uns kennt das Schriftchen von P.I. Wiseman oder Wiesemann? Die Entstehung der Genesis. Das heißt Entstehung des ersten Buches Mose. Wer kennt's? Danke. Warum kennen so viele nicht? Es war herausgekommen, kam in meine Hände, hat mich riesig gefreut beim Lesen. Ich gehe in die christliche Buchhandlung in Zürich, um eine Anzahl zu kaufen und zu verteilen an den Hochschulen. Nö, gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht. Die Schrift wurde sofort aus dem Wandel, aus dem Welthandel rausgekauft. Durfte nicht existieren. Dann habe ich mal darüber gesprochen in Wuppertal. Da sind ja die vielen frommen Brüder. Ne? Also wirklich. Wuppertal. Da war ein Architekt, der hat das aufgegriffen und mit den Brockhaus-Brüdern gesprochen. Und die waren sofort einverstanden, diese Schriften nochmal neu aufzulegen. Versprochen, getan, die Schrift kam heraus, ich habe eine Anzahl angeschafft und andere auch und verteilt, aber es ging nicht lange, da wusste niemand mehr in einer Buchhandlung von der Schrift. Ihr begreift es dann sofort, warum? Ich habe drei Punkte herausgegriffen und jetzt wird das offenbar, was in einem schriftlichen Bericht in einem Brockhaus Jubiläums wie heißt das Zeug? Die großen Bände da für Lexikon, ne? Brockhaus Lexikon, 17 prächtige Bände habe ich herausgegeben 1895. Liebe Geschwister, was da alles drinsteht. Für Fromme, wie wir sind. Also das Christliche jetzt gerade. Da schreibt er, diese Lehre der Entwicklung sei eigenartig, man stelle da eigenartig die Tatsache fest, dass die energischsten Vertreter dieser Entwicklungslehre, also die durch dick und dünn da das wahrhaben wollen und lehren und die weltweit verbreiten, das Zeug hält, das seien die Biologen, also dieser Wissenschaftszweig, die Biologen. Fährt weiter in dem Artikel, während die Archäologen sagen, dummes Zeug, kommt gar nicht in Frage. Und dieser Wiesemann hat eine Riesenarbeit geleistet in einer Gruppe von Archäologen. Aha. Und die erklären, erstens, wir besitzen das ganze erste Buch Mose heute. In Form von Tontäfelchen, gefunden von Archäologen in geologischen Schichten 3.000 bis 4.000 Jahre vor Christus und nicht vorher. Erstens. Und zwar, der Text auf diesen Tontäfelchen entspricht bis auf den Buchstaben genau dem hebräischen Text. Im Anfang Bereshit bara. Bis am Schluss der Josefsgeschichte. Bis auf den Buchstaben. Tontäfel. Zweitens. Die ersten Menschen besaßen eine Höhe einer Kultur, um die wir sie beneiden können. Da passt jene Witzskizze in einem Wochenblatt oder Monatsheft passt hierzu. Da ist ein Bild im Urwald, im Astgabel irgendeines hohen Baumes, sitzt eine Gruppe von Orang-Utans. Ein Sippenältester ist dabei, die gucken runter auf die Erde und was sehen sie? Einen Trupp von Lebewesen, Stahl, damit wir es gleich verstehen, Gasmaske da. Und da bewaffnet also, bis auf die Zähne bewaffnet und so weiter. Jetzt sagt der Sippenälteste zu seiner Sippe, schüttel dein Kopf, der alte Darwin muss sich doch geirrt haben. Denn so degeneriert können unsere Nachkommen unmöglich sein. Erstens, wir besitzen das ganze Buch, erste Buch Mose in Tontäfelchen, in geologischen Schichten, 3.000 oder 4.000 Jahre vor Christus. Zweitens, die erste Menschen besaß eine Höhe einer Kultur. Kommt das Gewaltigste. Drittens, archäologisch, geologisch ist unsere ganze Erdkruste ringsherum in Bezug auf Anwesenheit von Menschen vollständig jungfräulicher Natur in Bezug auf Anwesenheit von Menschen 4.000 oder 5.000 Jahre vor Christus. Vorher gab es keine Menschen auf unserer Erde. Und ich darf noch hinzufügen, und ein paar Schädel, die gefunden worden sind, ein paar Unterkiefer und ein paar Knochengerüste und dergleichen Dinge. Ne? Während ja Billionen nicht sind ein paar Schädel übrig geblieben und ein paar Unterkiefer, und das sind die Beweise für die Echtheit dieser Welt. Sehen, Entwicklung, ja, im Werden, aber immer in der Ordnung der betreffenden Art, und es ist wieder eine Art, die gleiche Art, nur zur Vermehrung die Entwicklung. Ja bitte, was ist der Mensch, fragt die Schrift, vorerst nichts, und dann lässt Gott einen unsichtbaren, nicht feststellbaren, aber vorhandenen Lebenskeim für den Arthur Mohl in den Lenden seines Vaters als Samenfaden entstehen. Nicht? Und wie viele Jahre, Billionen geht es dann, wenn die Zeugung erfolgt ist, bis der Mensch, so ein Mensch dann endlich dasteht? Wie viele Jahre mit Billionen? Nicht einmal ein Jahr. Nicht? Es geht genau 10 Monde lang. 280 Tage, das sind 10 mal 28 Tage. Umlaufzeit, durchschnittliche Umlaufzeit des Mondes. Alles hat seine bestimmte Zeit. Und alles vornehmen unter der Sonne seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Und so geht es weiter. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Oh, aber jetzt, Bruder Mohl, jetzt wird es noch okkult bei dir. Und jetzt wird offenbar, wo du herkommst, nicht wahr, liebe Geschwister. Und dabei merken die Frommen nicht, wo sie stehen, in welcher Finsternis, in welcher Mondphase. So, wir kommen doch endlich zum Schluss. Wenn der Architekt einen Auftrag bekommt für irgendein Gebäude, ja, ich darf jetzt nicht erinnern, was er sich dann hinzusetzen hat und den Kostenanschlag zu machen und zu sehen, ob da die Endlösung, wie es der Auftraggeber gerne hätte, überhaupt möglich ist. dass Gott das selber zuerst gemacht hat, sondern der Architekt setzt sich wohl hin, macht auch den Kostenvoranschlag, dann beginnt er aber zu planen, jetzt macht er ein paar Striche zuerst, also fast mit nichts fängt er an, und dann kommt ihm die Idee, und dann entwickelt er das weiter, ah, das Zimmer muss nach dem und das nach dem und so weiter, nicht? Das ist jetzt eine Entwicklung, wo? In den Planungsvorgängen dessen, der jetzt etwas darstellen, etwas schaffen will. Jawohl. Wir wurden in unserem Studium nicht nur einmal belehrt, oder ermahnt, werft euch auf euren Plänen für einen kommenden Bau, darf nicht ein Strich und ein Punkt sein, der nicht für den kommenden Bau von Bedeutung wäre. Versteht ihr das? Aha. Wie ist mit unserem Gotteswort, mit dieser Planung? Darf da ein Jota vorhanden sein, das nichts zu sagen hat? Darf da ein Pünktchen vorhanden sein, das auch nichts zu sagen hat? Und jetzt schließen wir ab. Erschaffung Adams nach seiner Art. Was für ein Material hat Gott, der Schöpfer, ausgewählt, um ein Geschöpf zu schaffen in seinem Bilde, in seinem Gleichen? Staub vom Erdboden. Warum? Weil mit Staub vom Erdboden weder der Architekt etwas machen kann, noch der Landwirt. Juden können damit etwas machen. Wisst ihr was? Immer dort, wo Christus verkündet wird, der vor 2000 Jahren, und wo ein Apostel auftritt, der Gott verkündigt, mit einem Evangelium der Herrlichkeit eines glückseligen Gottes. Was geschieht da? Da wirbeln die Juden Staub auf. Stimmt oder habe ich recht? Aber bitte, wir haben ja die Juden lieb und der Herr Jesus noch viel lieber als ihr. Aber seht mal, was hat Gott auserwählt, um den Menschen, die Gestalt des Menschen zu schaffen? Was? Genau das Material, was für alle anderen im besten Fall, um Staub aufzuwirbeln, geachtet wird. Erschaffung Adams, Staub vom Erdboden. Nicht Doppelpunkt, nicht aus entwickelstem Affen, um den vollkommenen Affen zu schaffen, namens Mensch. Gute Nacht miteinander.